Letztes Jahr hatten wir eine Jahrestagung mit dem Thema Kultur der Ehre. Und ich habe letzten Sonntag nochmal dieses Thema aufgegriffen und heute möchte ich es nochmal tun unter dem Stichwort Kultur der gegenseitigen Liebe. In Johannes 13 sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, liebt einander. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Die Botschaft des Evangeliums hängt an der Glaubwürdigkeit seiner Leute. An der Glaubwürdigkeit seines Volkes, seiner Gemeinde. Und das ist das, wozu er uns einlädt. Man soll uns an unserer Liebe untereinander erkennen. Also nicht an unserer Rechtgläubigkeit, nicht an unserer moralischen Reinheit, nicht daran, dass wir immer Recht haben wollen, nicht daran, dass wir ständig von Gott reden oder immer irgendwelche christlichen Schriften verteilen. Ist alles gut, aber nee, nicht alles, aber manches. Schon gar nicht soll man uns daran erkennen, dass wir anderen Leuten immer sagen, was denn in ihrem Leben richtig oder falsch ist, sondern an unserer Liebe untereinander soll man uns erkennen. An der Kultur der Liebe miteinander. Nun ist Liebe ein ausgelutschtes Wort. Und der Feind Gottes nutzt alle unsere Fehler, um uns anzugreifen und das Werk Gottes kaputt zu machen. Und dann verhärten wir uns und die Liebe geht verloren. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung, dieser Punkt. Immer wieder neu. Und es hört nie auf, dass es Herausforderung ist. Das gilt ja auch für jede Beziehung, das gilt für jede Ehe, das gilt für jede Freundschaftsbeziehung, das gilt für jedes Team, das gilt aber eben insbesondere auch für die Gemeinde. Lass uns mal in der Apostelgeschichte schauen, von jener ersten Gemeinde, von der wir wissen, was wir über dieses Thema von ihnen lernen können. Das ist zunächst das Geschehen von Pfingsten. Und ich lese aus Apostelgeschichte 2, Vers 36 folgende. Das Pfingstgeschehen ist passiert, also der Heilige Geist ist gekommen. Sie können sich das nicht erklären, was da passiert ist. Und Petrus steht auf und hält eine Predigt und erklärt es ihnen. Der letzte Satz von dieser Predigt ist dann, mit Gewissheit erkenne, also das ganze Haus Israel, Gott hat ihn, Jesus, zum Herrn und Messias gemacht, den ihr gekreuzigt habt. Als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, Brüder? Petrus antwortete ihnen, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung seiner Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Hier ist auch von Taufe die Rede. Sie haben gehört, sie waren betroffen von der Predigt und sie haben gesagt, was sollen wir denn jetzt tun? Und dann sagt er, kehrt um und lasst euch taufen. Ich überschlage ein paar Worte und dann heißt es nun, die sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Das ist Wahnsinn. So viele auf einmal. Und dann, sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und am Gebet. Alle wurden von Furcht ergriffen. Denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Und alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und gab jedem so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt. Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft hinzu, die gerettet werden sollen. Toll, ne? Einmütig im Tempel, eine Gemeinschaft, alles gemeinsam. Was für eine Liebe. Guter Ruf in der Stadt. Eben genau wegen dem wahrscheinlich. Es gab keinen Armen unter ihnen und sie haben alles geteilt und sie hatten Gemeinschaft und da war Liebe. Und sie hatten eine Ausstrahlungskraft und da war Lob Gottes. Und Zeichen und Wunder. Das hat die Menschen beeindruckt, das hat sie angezogen und das war ihr Markenzeichen. Und es geht dann so weiter und auch in Kapitel 3 und 4 lesen wir noch Ähnliches. Die Gemeinde der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Niemand nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Ich meine, das ist eine große Herausforderung. Man spricht da von urchristlichem Liebeskommunismus. Das ist vielleicht nicht das, wo wir uns danach ausstrecken, wenn wir diese Verse hören, könnte ich mir denken. Aber auch das ist lebbar. Gut, aber es ist sicher nicht das Modell für jeden. In den Klöstern leben sie es mit Gütergemeinschaft. Und ein bisschen versuchen wir es auch zu leben, indem wir untereinander teilen. Und dann war es eben hier, keiner gab unter ihnen litt Not. Und es war einfach diese Gemeinschaft miteinander. Wunderbar. Alles paletti. Aber es geht weiter. Und zwei Kapitel später lesen wir etwas anderes. Und ich finde es so tröstlich, dass in der Bibel solche Sachen auch stehen. In diesen Tagen, als die Zahl der Jünger zunahm, das ist jetzt Kapitel 6, begehrten die Hellenisten gegen die Hebräer auf, weil ihre Witwen bei der täglichen Versorgung übersehen wurden. Da riefen die 12 die ganze Schar der Jünger zusammen und erklärten, es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und uns dem Dienst an den Tischen widmen. Wählt aus eurer Mitte 7 Männer von gutem Ruf und voll Geist und Weisheit. Ihnen werden wir diese Aufgabe übertragen. Wir aber wollen beim Gebet und beim Dienen am Wort bleiben. Der Vorschlag fand Beifall der ganzen Gemeinde und sie wählten Stephanus, einen Mann erfüllt von Glauben und vom Heiligen Geist, Ferner Philippus und Prochorus, Nikanor und Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Sie ließen sie vor die Apostel hintreten und diese beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem wurde immer größer. Auch eine große Zahl von Priestern nahm gehorsam den Glauben an. Wunderbar, aber was dahinter steckt, ist ein handfester Streit. Es gab da wirklich einen richtigen Konflikt. Sie begehrten gegeneinander auf. Es geht um einen sozialen Missstand und einen ethnischen Missstand. Der soziale Missstand, die Witwen wurden nicht versorgt. Und die Witwen waren die Ärmsten. Die waren eben damals nur versorgt, wenn sie verheiratet waren, die Frauen. Und die Witwen, wenn sie ihren Mann verloren hatten, waren eben nicht versorgt. Sie fielen durch das soziale Netz. Und die wurden nicht versorgt. Und dann waren es noch spezielle Witwen, nämlich die hellenistischen Witwen. Das heißt, das waren die Witwen des Gemeindeteils, der Griechisch sprach und nicht Hebräisch wie die anderen. Also auch noch einen ethnischen Missstand. Die Ausländer wurden nicht versorgt. Die ausländischen Armen wurden nicht versorgt. Und es gab richtigen Streit. Also in der Gemeinde, in der so viel Einheit, so viel Liebe, so viel Gemeinschaft war, war es plötzlich nicht mehr so wie früher. Und es hat gar nicht lange gedauert. Und ich finde es so schön, dass das in der Bibel steht. Ich finde es so schön, dass die Bibel, das Wort Gottes, das nicht verschweigt. Ich finde es so schön, dass Gott mit all diesen Menschen Geschichte schreibt, obwohl auch das eben vorkam. Und wir damit ja auch gesagt bekommen, Leute, das ist normal, wenn es irgendwelche Missstände gibt, dann müsst ihr nur was tun, aber es ist normal und auch Streit ist normal und Konflikte sind normal und es ist in Ordnung. Deshalb schreibe ich euch nicht ab, aber dann schaut mal, wie ihr damit umgeht. Und Paulus hätte sich ja auch seine Briefe sparen können, besonders die zweiten Teile der Briefe, wenn das nicht so gewesen wäre, weil oftmals sagt er dann sehr starke Dinge zu den Gemeinden und deutet auf Missstände hin, die es eben damals auch gab in diesen biblischen Gemeinden. Hier in der Apostelgeschichte gibt es dann eine geniale Lösung und die besteht, so viel ich es jetzt gesehen habe und so viel im Moment Gott zu mir gesprochen hat, aus zwei Dingen, die wichtig sind. Erstens, die Unzufriedenen sprechen den Konflikt offensichtlich gleich an der richtigen Stelle aus. Denn die 12 wissen davon sofort, die 12 Apostel, die Leiter der Gemeinde, und können sich drum kümmern. Und das Zweite, die 12 sagen dann nicht, aha, jetzt müssen wir auch noch mehr tun, weil wir müssen die ganzen hellenistischen Witwen versorgen, sondern sie sagen, lasst uns weitere Menschen dazu wählen, die diesen Dienst an den Witwen tun können, diesen diakonischen Dienst, denn wir müssen bei dem bleiben, was unsere Berufung ist, nämlich beim Wort Gottes und beim Gebet. Und ich finde, von beiden Punkten können wir eine Menge lernen. Zum Ersten, oftmals kreisen irgendwelche Konflikte und Beschwerden in der Gemeinde rum, obwohl diejenigen, die es betrifft, davon nichts wissen. Und da gibt's wirklich eigenartige Dinge. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einem Gemeindemitarbeiter und dann erzählte er mir, was er gehört hatte von einem Konflikt vor Jahren, wo ein Ehepaar aus der Gemeinde ausgetreten ist. Und es war so komisch, was derjenige gehört hatte durch den Buschfunk der Gemeinde. Das war so daneben, es war so anders. Und dann konnten wir darüber reden, aber das war jetzt Jahre her. Und dann gab es ja, ich meine, dann baut sich so etwas auf, was man sich so denkt und was man dann auch noch feststellt an irgendwelchen Verhaltensweisen von irgendwelchen Leuten. Und dann gibt es hinterher ein Riesending, wenn man nicht redet. Das kennt man ja in jeder Beziehung. Wenn man nicht sofort redet und nicht mit dem Richtigen redet, dann kommt immer noch mehr dazu, was die eigene Irritation bestätigt. Und dann wird das ein Riesending und auf einmal bei irgendeinem kleinen Anlass, fupp, dann floppt es hoch und dann gibt ein Wort das andere und dann streitet man sich und dann knallt es vielleicht mit den Türen oder je nachdem, wie das Temperament der Menschen ist. Die reden sofort an der richtigen Stelle. Denn die 12 kriegen sofort mit, und sie können sich dann drum kümmern. Und ich lese mal das Wort, was uns Jesus gibt zum Angehen unserer Konflikte. Und jetzt sage ich mal, dass Konflikte, hier geht es um Sünde, aber ich glaube, es geht eben auch um Konflikte, um Irritationen, um irgendwas, was man gehört hat und so weiter. Ich dehne es also etwas aus. Das ist Matthäus 18, Vers 18 folgende. Wenn dein Bruder sündigt, ich erweitere jetzt mal, wenn du einen Konflikt hast mit einem Bruder und einer Schwester, dann geh zu ihm hin und weise ihn unter vier Augen zurecht. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er nicht auf dich, dann nimm einen oder zwei andere mit, denn jede Sache muss durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Hört er auch dann nicht auf dich oder auf euch, dann sagt es der Gemeinde. Hört er aber auch nicht auf die Gemeinde, dann sei er für dich wie ein Heide oder Zöllner. Was könnte das übertragen heißen? Erstens, wenn ich irgendetwas höre, gehe ich auf den Menschen, über den es gesagt wird oder von dem ich es weiß oder mit dem ich einen Konflikt habe, alleine. Und es wäre gut, man könnte es da klären. Wenn ich mich nicht traue, oder ich die Erfahrung gemacht habe, dass derjenige nicht gehört hat, nehme ich einen Menschen meines Vertrauens mit. Denn es könnte ja sein, wir verstehen uns so schlecht. Und das ist etwas, was ich immer wieder feststelle. Wir nehmen sehr, sehr unterschiedlich wahr. Jeder Mensch hat eine völlig andere Art von Wahrnehmung. Es hat mit unserer Persönlichkeit zu tun, aber das ist so frappierend. So frappierend. Ich stelle es immer wieder fest. Es kann sein, wir haben dasselbe erlebt und nehmen völlig unterschiedlich wahr. Deshalb ist die Ergänzung so wichtig. Und ja, es betrifft uns immer wieder. Und es ist normal, es ist nicht schlimm. Nur da muss man drüber reden. Und deshalb ist es gut, dann jemand Zweites mitzunehmen. Und wenn es dann immer noch nicht geht, geht man, hier heißt es vor die Gemeinde, wie ich jetzt es so verstehe, mit vielen Christen zusammen, man geht dann zu denjenigen, die einfach für diesen Arbeitsbereich zuständig sind. Nun kann es sein, dass einem in einem Gerücht etwas über die Gemeinde zu Ohren kommt, was schädlich ist für die gesamte Gemeinde. Auch dann wäre dieser Dreischritt gut. Oder wenn man etwas merkt, was man denkt, was in der Leitung nicht gut ist, auch dieser Dreischritt. Ich finde es sehr hilfreich, dass Jesus uns so etwas sagt. Jetzt steht hier Doris Rumpf. Wir haben vorher gebetet und Doris sagte zum Thema Konflikte, möchte sie auch etwas sagen, beziehungsweise ich habe sie gebeten, das, was sie mir gesagt hat, komm mit hoch, doch uns zu sagen.
Das ist eine kleine Ergänzung aus dem Privaten. Richtung Konflikte. Das Schlimmste bei Konflikten ist, dass man Angst hat vor der Ablehnung. Nichts mehr zu sein, ganz und gar falsch zu sein oder man hat Angst vor dem nächsten Schlag oder verbal oder seelisch, keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich, das ist das Schlimmste. Und da hilft mir, wenn ich weiß, dass Jesus mich liebt. Und das hat er gesagt, dass er uns liebt, das ist also eine Tatsache und ich bete dann, danke Jesus, dass du mich liebst. Und wenn ich das mache, dann habe ich den Frieden und die Möglichkeit zu reagieren mit meinen Fähigkeiten. Dann bin ich nicht mehr so isoliert auf die eine Wut vielleicht oder auf die Verletzung, die ich jetzt gerade erfahren habe. Und dann geht es wirklich gut weiter.
Danke. Dann noch was Zweites aus der Apostelgeschichte. Das betrifft den Einsatz von Gaben und Berufungen. Die 12 sagen, unsere Berufung ist das Wort Gottes und das Gebet. Wir schaffen das nicht auch noch, die Witwen zu versorgen, aber jetzt lasst uns doch welche wählen, die Witwen versorgen. Und das finde ich ganz spannend. Mir ist es in letzter Zeit oft so gegangen, dass ich Dinge aus der Gemeinde gehört habe, die nicht gut sind. Und ich habe mich dann noch mehr angestrengt, das auch noch zu tun. Kam ziemlich unter Druck und habe hier gemerkt, nee, das ist nicht in Ordnung. Es ist in Ordnung, dass ich nicht alles kann. Ich habe eine spezielle Berufung und andere haben eine andere Berufung. Und dann passt das zusammen. Und unser Ziel ist ja, erinnert euch an das Puzzle, das ist jetzt eine sehr starke Gemeindepredigt, liebe Gäste, aber vielleicht spricht es ja auch in ihr Leben hinein. Wir haben letztes Jahr gesagt, wir möchten, dass jeder anpuzzeln kann an die Gemeinde und dass da so Puzzlestücke zusammenpassen. Und das betrifft ja auch unsere Berufungen. Und wir haben im Leitungskreis der Gemeinde, gehen wir gerade oder sind in letzter Zeit durch intensive Prozesse gegangen, wo wir gemerkt haben, dass wir uns teilweise in unseren Berufungen gegenseitig nicht den Freiraum gegeben haben, aber auch vom anderen jeweils erwartet haben, was der eigenen Berufung entspricht und uns so nicht so gut ergänzt haben. Und da haben wir einiges entdeckt und das hat sehr viel Druck weggenommen. Und ich glaube, dass das sehr viel freisetzen wird. Ich glaube, dass die Gemeinde davon profitieren wird. Und das ist so entlastend. Wir sind einander zur Ergänzung gegeben und nicht, um uns gegenseitig zu bekämpfen oder voneinander zu verlangen, dass wir dieses oder jenes auch noch könnten. Und dann ist es gut, wenn wir unterschiedlich sind, obwohl wir uns an der Unterschiedlichkeit ja auch immer reiben. Wenn wir alle gleich werden würden, würden wir uns nicht so reiben. Aber wir sind eben unterschiedlich, aber diese Unterschiedlichkeit ergänzt. Ich hatte begonnen damit, dass ich gesagt habe, Jesus lädt uns ein, eine Kultur der Liebe zu leben. Liebe ist nicht ein romantisches Gefühl, auch manchmal, sondern Liebe kann ganz handfeste Umgangsweisen beinhalten. Hier eine gute Art, mit Konflikten umzugehen, indem man an die richtige Adresse geht und zweitens, indem man einander ergänzt. Was für eine Entlastung und Befreiung. Jesus, ich danke dir, dass du uns das vor Augen führst in deinem Wort und dass du die Verfasser des Neuen Testaments, auch des Alten Testaments, nicht dazu veranlasst hast, diese Konfliktgeschichten rauszulassen. Dass wir da nicht nur hochheiligen Menschen begegnen in deinem Wort, sondern Menschen, die sich zoffen und streiten und Menschen, die sich versöhnen, Menschen, die sündigen, denen du vergibst. Und Herr, so ist ja unser Leben ja auch. Und wir danken dir für dein Wort und für die Weisheit, die da drin steckt und bitten dich, dass du uns hilfst, das umzusetzen. Und dass du in jeden von uns diese Liebe von dir pflanzt, dass wir überhaupt fähig sind, es zu ertragen, dass jemand anders anders ist und anders empfindet und anders wahrnimmt. Und dass wir Schwächen zulassen können und dass wir uns ergänzen lassen können und dass du uns so zusammenfügst zu einem wunderbaren Bild. Danke, Jesus, und wirke an uns. Amen.